Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Morgen startet in Polen die UN-Klimakonferenz. Erste Gespräche finden da schon heute statt und geredet wird eine ganze Woche über das Weltklima und den Klimawandel. Deswegen reden wir heute auch drüber und weil man eigentlich nicht genug über den Klimawandel und seine Folgen reden kann. Nicht zuletzt, weil es immer noch Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht verstehen wollen, dass vor allem unser westliches Leben die Erde mindestens verändert, wenn nicht Schlimmeres. Was man davon auf der Erde jetzt schon mitbekommt, damit hat sich die Journalistin Susanne Götze beschäftigt. Sie ist schon seit Jahren in diesem Themenbereich unterwegs und vieles von dem, was sie auf der ganzen Welt erlebt und recherchiert hat, hat sie jetzt in ein Buch gepackt. Land unter im Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter heißt es und ein bisschen was davon wird sie uns jetzt selbst erzählen. Moin Susanne.
Guten Morgen.
Gehen wir doch erstmal nach Afrika. Du reist durch viele Länder, durch viele Kontinente. Fangen wir bei Afrika einfach mal an und ich würde ganz allgemein mal mit der Frage anfangen, weil du dich mit verschiedenen Ländern in Afrika beschäftigt hast. Wie sichtbar ist denn der Klimawandel in Afrika?
Ja, es ist schwierig, den Klimawandel wirklich zu sehen, weil der Klimawandel ein Prozess ist und quasi, wie ich immer sage, so stückchenweise die Gesellschaften verändert und auch die Reaktion der Menschen auf diese Veränderung ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Also Klimawandel ist nicht irgendwas, was an der Straßenecke steht und man sagt, hallo, Klimawandel.
Das wäre schön einfach. Ich glaube, dann hätten wir keine größeren Probleme, auch nicht mit Menschen, die uns glauben machen wollen, dass es ihn nicht gibt. Ne?
Genau, das ist nämlich das große Problem, dass man genau hinguckt, dass es komplex Probleme sind. Und das, was ich so ein bisschen auch vor allem in Afrika gesehen habe, ist, dass Klimawandel ist natürlich nicht das einzige Problem, sondern es ist immer das Problem, was on the top noch draufkommt und was die bestehenden lokalen Probleme quasi noch anheizt. Mhm. Und das ist eigentlich das Gefährliche daran.
Gehen wir nochmal an ein Beispiel, was du in deinem Buch beschreibst, eine Reise nach Benin. Da warst du in einem abgelegenen Dorf, Wara heißt es. Ne? Mhm. Es liegt, wie du schreibst, eine Tagesreise vom Meer entfernt, also wirklich schon so ein bisschen in the middle of nowhere. Warum hast du ausgerechnet dieses Dorf ausgewählt?
Ich war auf der Suche nach dem Umgang von Bauern, also afrikanischen Bauern mit dem Klimawandel und also habe gesucht quasi nach, ja, nach einem ziemlich auch abgelegenen Dorf, also was nicht Stadt ist und was wirklich weit ab von der Zivilisation ist und wie die quasi mit den veränderten Wetterbedingungen umgehen oder ob sie die überhaupt wahrnehmen. Mhm. Ja? Also ich wollte so gezielt ein Dorf haben, was jetzt nicht quasi in einem städtischen Umfeld ist und wo die Leute vielleicht auch schon wissen, was Klimawandel ist etc. Mhm. Ich wollte wirklich mal dahin gehen, wo auch die meisten Leute in Afrika wohnen, nämlich wirklich in abgelegenen Dörfern.
Mhm. Mit wem hast du denn da gesprochen? Also wie bist du dann an Menschen rangekommen?
Also es ist so, dass wenn man in Afrika kann man nicht einfach, also man kann einfach losfahren, aber es ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Wenn man jetzt nicht da jahrelang gewohnt hat, dann muss man sich ein Auto mieten, man muss sich einen Fahrer mieten, weil man kann auch nicht selber fahren, weil die Straßenverhältnisse sehr, sehr schwierig sind. Mhm. Man braucht einen Führer, der sich auskennt, am besten noch einen Übersetzer, weil gerade die Menschen in abgelegenen Regionen oder in vielen Regionen einfach auch nicht die Kolonialsprachen sprechen, also dann in ihren lokalen afrikanischen Sprachen sprechen, was ich natürlich auch nicht verstehe. Mhm. Das heißt, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden und man braucht jemanden am besten vor Ort von einer NGO oder von einer staatlichen Organisation etc., die einem dann Tipps geben, das und das Dorf ist interessant, da findet das und das Projekt statt und da könnte man die Leute mal befragen. Mhm. Und genau so war es dann auch.
Mit wem hast du dann da konkret gesprochen?
10 Bauern waren es, glaube ich. Also das waren Bauern und Bäuerinnen. Und denen habe ich quasi immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Also ich habe gefragt, wie es mit ihrer Ernte geht, wie sich das verändert hat die letzten Jahre, wie die Wetterbedingungen sind. Also das heißt, ob sie das Gefühl haben, dass sich das Wetter verändert hat, was für Probleme sie mit Missernten haben, ob sie Probleme mit dem Boden haben, ob sie Pestizide benutzen. Also ganz viele Fragen rund um ihre Arbeit quasi und ob sie auch Probleme haben, dann, wenn sie weniger Einnahmen haben, was das ökonomisch für sie bedeutet. Etc. Also ich habe sie dann wirklich auch nach ihrem familiären Problemen dann gefragt. Mhm. Und da hat sich ein sehr spannendes Bild ergeben. Und mit einem, wo ich dann das Gefühl hatte, der ist wirklich spannend und der war auch bereit, mir sein Feld zu zeigen und mehr zu erzählen, mit dem bin ich dann quasi weiter rausgefahren. Also das heißt, um seinen Protagonisten zu finden, muss man erstmal mit vielen Leuten auch reden, weil nicht der Erstbeste ist dann der, der einen auch irgendwie weiterbringt, journalistisch. Ne?
Was hast du da für Antworten bekommen? Vielleicht so ein bisschen zusammengefasst. Also wie geht's den Menschen da arbeitsmäßig?
Ja, also diese Menschen haben ja große Probleme und das haben sie nicht erzählt, glaube ich, um einfach nur Geld zu bekommen, sondern sie haben also mir erzählt, dass ihre Ernten quasi geschrumpft sind und sie sind ja eigentlich stolz darauf, Bauern zu sein. Es ist nicht so, dass sie da alle unbedingt aus ihren Dörfern weg wollen, sondern sie sind eigentlich stolz darauf, dass sie Bauern sind und sie wollen eine große Ernte haben und müssen ihre Familie versorgen. Genau, und das wollen sie eigentlich auch erzählen. Und den Bauer, den ich dann begleitet hatte, der hat mir erzählt, dass seine Maisernte von 3 Tonnen auf 1 Tonne pro Hektar dann geschrumpft ist. Und das bedeutet für diese Leute beispielsweise, dass dann, wenn jemand krank wird, ist dann kein Geld mehr da, Medikamente zu kaufen oder das Haus kann nicht repariert werden, es regnet dann rein und etc. pp. Das hat dann riesen ökonomische Folgen quasi. Und er hat gesagt, das Problem ist einfach, dass der Boden nicht mehr so viel hergibt. Und er versteht das nicht. Wir haben immer die gleichen Anbaumethoden gehabt. Und er hat schon irgendwie gemerkt, also es war auch der, der dann in dem Projekt drin war, wo die quasi umgestellt haben auf ökologische Landwirtschaft, hat gesagt, ja, wir haben halt jahrelang Baumwolle angebaut, immer auf dem gleichen Boden und die Pestizide benutzt. Und er hat gemerkt, dass der Boden immer sandiger geworden ist und immer unfruchtbarer. Und genau das, wenn man sich die größeren Studien anguckt, ist auch genau das, was passiert. Das ist ja auch das, was hier passiert, das ist überall auf der Welt passiert, dass quasi diese Monokulturen und Pestizideinsatz starker einfach alle Mineralien und aus dem Boden saugen quasi und auch die Humusschicht abgetragen wird etc. Und der Boden ist dann wirklich ja so eine unfruchtbare Masse. Also das ist nur noch Sand und ich habe das angefasst, Sand und Steine, das hält keine Feuchtigkeit und so kann da auch nichts mehr richtig wachsen. Ne?
Und das ist das, was du eben meintest, also es gibt schon Probleme, sowas wie Monokulturen, Pestizideinsatz und dann kommt der Klimawandel noch on the top obendrauf.
Genau, also das Problem da in Benin ist auch noch ganz stark die Abholzung. Also es ist heute die Leute, die Population wird ja auch größer dort und die halten halt massiv ihren Wald ab, weil sie dann Holzkohle machen können und die verkaufen können. Das ist alles eine ökonomische Geschichte. So, und das heißt, das Mikroklima ändert sich sowieso, weil wenn man weniger Bäume hat, ist es auch weniger feucht, die Wolken ziehen weiter, es regnet weniger etc. Und hinzu on the top kommt noch, dass einfach südlich der Sahara, das ein Hotspot der globalen Erwärmung ist. Das heißt, dass es eh wärmer wird. Und das berichten halt die Bauern auch. Die meinen, es sind halt extreme Temperaturen, so wie sie sie noch nie erlebt haben. Und von Extremtemperaturen, da reden wir ja dann beispielsweise von über 45 Grad. Also die sind 40 Grad gewöhnt, aber 45 Grad bis 50 Grad merken sie dann schon. Und das sind Temperaturen, wo sich niemand mehr bewegen kann und nicht mehr arbeiten kann. Dann extreme Dürreperioden, das ist einfach, die warten ja, wenn sie aussehen, normalerweise wissen sie seit Jahrhunderten, wann es ungefähr regnet. Dann sehen sie aus, damit die Vögel das dann nicht wegpicken. Aber wenn es dann nicht regnet, dann verdorren die Samen und dann kommen die Vögel und dann sind die Samen weg. Dann gibt es keinen Ertrag. Genau, und diese Probleme, deshalb meine ich, diese Wetterveränderungen, also die halt aus dem Klimawandel resultieren, kommen quasi auf diese lokalen Probleme noch on the top drauf. Und das führt dann sozial einfach ganz klar dazu, dass viele Junge weggehen aus den Dörfern, dass die Alten quasi ihre gesamten Familien nicht mehr ernähren müssen. Das heißt, dass oft die jungen Männer dann in die Stadt gehen müssen und als Taxifahrer arbeiten oder versuchen, so eine kleine Bauchläden aufzumachen oder im schlimmsten Falle in die Nachbarländer emigrieren oder auch nach Europa kommen. Und das sind diese sogenannten Fluchtursachen. Also das nennen wir hier so, aber das sind dann ganz konkret das, was da vor Ort passiert. Und ich muss sagen, wenn ich da Bauer wäre und mein Land wäre nicht mehr fruchtbar, ich hätte immer weniger Einnahmen, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Und würde wahrscheinlich auch loslaufen irgendwann. Also
was weiß der Bauer, mit dem du auf sein Feld gegangen bist, über den Klimawandel?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Wissen Sie, was der Klimawandel ist? Und er meinte, ja, das hätte er mal irgendwie gehört. Da hätte irgendwie eine NGO mal drüber gesprochen, aber er weiß nicht genau, was das ist. Das heißt, die Bauern, die kennen nur das Wetter. Und das kennen sie natürlich ziemlich gut, genauso wie hier die Bauern auch. Also alle Menschen, die mit der Natur zu tun haben, im Gegensatz zu uns Städtern, die wir quasi einfach nur wissen, okay, kalt, Mantel, warm, T-Shirt.
Und das läuft doch nicht immer glatt, ja.
Und das habe ich auch nicht mal glatt, genau, wissen Leute, die mit der Natur jeden Tag arbeiten, natürlich bestens über die Wetterbedingungen Bescheid. Und das heißt, was diese Menschen wissen und fühlen, sind die Wetterveränderungen, aber sie wissen nicht, was der Klimawandel ist. Und sie wissen auch nicht, dass es von den Industrieländern verursacht wird. Also sie haben eine vage Vorstellung, was da im Norden abgeht, aber sie wissen nicht, dass CO2 die Ursache ist und auch die Industrialisierung im Norden nicht die Ursache dafür ist, dass ihr Wetter sich jetzt da verändert. Das sind Gedankensprünge, die sind ja selbst für uns schwierig. Und dann kann man sich vorstellen, für jemanden, der quasi keine akademische Ausbildung hat, beziehungsweise noch nicht mal die Schule besucht hat und nicht lesen und schreiben kann, das ist einfach ein Sprung zu weit.
Jetzt hast du aber eben davon gesprochen, dass dieser Bauer umgestellt hat auf ökologische Landwirtschaft. Wie ist das gekommen? Wird das da gerade gefördert?
Genau, das ist quasi ein Projekt von der GEZ. Also man kann die GEZ sehr stark kritisieren, für viele Projekte sicherlich. Also es gab schon immer eine starke Kritik auch an Entwicklungshilfe. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon viele Projekte gesehen, die mir nicht gefallen haben. Aber dieses Projekt fand ich sehr spannend. Und zwar, weil der Ansatz ist so ein bisschen, dass da nicht gearbeitet wird, die weißen NGOs kommen und dann erzählen wir euch, was ökologische Landwirtschaft ist. Sondern die haben quasi vor Ort einen Agraringenieur gehabt, der aus Benin kommt und der seit 30 Jahren sich dort schon mit Bauern beschäftigt und der auch studiert hat und quasi Studien macht über die Bodenqualität. Und der hat sich halt hingesetzt mit NGOs, also unter anderem der GEZ, also den Deutschen, hat überlegt, okay, was können wir machen, um halt die Landwirtschaft klimaresistent zu machen. Das heißt also hitzebeständige Arten anbauen und wie können wir den Boden wieder fruchtbar machen. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, wozu man quasi keine große Chemie braucht. Also die Idee war auch, wir schießen jetzt nicht hier irgendwie wieder wahnsinnig viel Geld in die Dörfer und wir wissen nicht, wo es hingeht oder das kommt wieder nicht an oder weiß ich, ne, sondern wir machen mit den Schulungen quasi, wie sie sich an dieses veränderte Wetter anpassen können. Und das finde ich spannend. Also unter anderem, ich sage mal ein Beispiel, sie empfehlen den Bauern zum Beispiel Hülsenfrüchte anzubauen, weil diese Hülsenfrüchte quasi den Boden mit Schichtstoff anreichern, was dem Boden fehlt. Und die runterfallenden Blätter sollen dann nicht verbrannt werden. Normalerweise werden die halt alles, was runterfällt an Blättern und auch Erntereste werden normalerweise verbrannt im Benin. Aber die werden dann nicht verbrannt, sondern liegen gelassen, damit der Boden wieder Mineralien kriegt. Also sind so ganz einfache Tipps, die den Bauern gegeben werden und wo sie Schulungen bekommen, die dann den Boden wieder besser machen sollen. Und das klingt nicht viel, aber der Bauer hat zu mir gesagt, dass er diesen Hülsenfrüchten verdankt, dass seine Ernte wieder steigt, also den Ernteertrag. Und das ist schon eine spannende Sache. Das heißt, ohne viel Geld, mit ganz einfachen, wir nennen es hier ökologischen Methoden, aber eigentlich sind es ganz natürliche, normale Methoden, den Boden einfach wieder fruchtbar zu machen.
Sind das Methoden, die auch nachhaltig dafür sorgen können, dass man in dieser Region weiter davon leben kann, dass man Dinge anpflanzt? Oder ist das sowieso in absehbarer Zeit durch den Klimawandel vorbei?
Ja, das ist die große Frage. Das weiß halt keiner, wie schlimm das noch wird und wie stark das Wetter sich noch verändert. Das hängt viel davon ab, auch wie viel wir jetzt generell dafür tun, dass der Klimawandel zumindest abgemildert wird. Das ist ja alles im Bereich der Spekulation. Aber ich sag mal, was die Leute dort vor Ort machen ist, also man muss sich vorstellen, sie haben lange traditionell gearbeitet und dann kamen auch viele große US-Firmen oder europäische Firmen und haben den Bauern halt auch einfach auch diese Pestizide verkauft, ne? Und haben denen gesagt, okay, Leute, mit Baumwolle könnt ihr Geld verdienen, das ist alles für den Export natürlich.
Klar.
Und man muss sich vorstellen, das ist das größte Exportgut in Berlin sind Cashewnüsse und Baumwolle. Was anderes haben die quasi nicht als Wirtschaftszweige. Das heißt, das Einzige, womit man Geld machen kann, ist diese Baumwolle oder diese Cashewnüsse. Und das heißt, die Leute bauen das alles an wie wild.
Klar.
Und man denkt immer ans nächste Jahr und natürlich nicht in 10 Jahren etc. So, deswegen sind es ganz einfache Methoden, mit denen man quasi wieder zurückrudert, wie sie früher eigentlich gewirtschaftet haben. Und früher hatten sie eine Dreifelderwirtschaft und sowas alles. Diese Bauern haben ja jahrhundertelang überlebt und sind ja auch nicht doof. Das Problem ist nur, wenn von außen diese Direktive kommt, hey, damit könnt ihr schnell Geld machen und dann habt ihr hier noch die Pestizide dazu etc. pp. Und die kosten alle nicht viel. Also ich habe da diese leeren Plastikflaschen gesehen von Bayer etc. Da denkt man sich, ja, okay. Und diese Bauern haben so ein bisschen quasi verlernt und müssen wieder ein bisschen zurück da, wo sie herkommen. Das ist die eine Sache. Und die nächste Sache ist, dass sie wirklich teilweise ihre traditionelle Landwirtschaft auch umstellen müssen. Eben auf Sorten, die sie früher nicht so angebaut haben. Weil eben die Sorten, die sie jetzt haben, teilweise zu wasserintensiv sind und teilweise die Hitze nicht so vertragen. Und dadurch, dass es wärmer wird, muss man einfach quasi die Sorten umstellen. Das passiert ja auch zum Beispiel in Deutschland hier. Das ist ja das weltweit ein Phänomen, dass die Regionen quasi neue Arten pflanzen müssen, damit die halt hitzeresistenter sind.
Das hast du gerade gesagt, NGOs haben das auf dem Schirm. Die GEZ zum Beispiel, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hast du gerade als Beispiel genannt. Wie sieht es denn da mit der Regierung vor Ort aus? Haben die das auf dem Schirm?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich war auch in dem Umweltministerium in der Stadt Cotonou. Das ist an der Küste. Und dort muss man sich vorstellen, also sie haben unglaublich viele Ministerien in Benin. Also man fährt mit diesem kleinen Taxi, also auf dem Motorrad, durch eine Straße, wo rechts und links nur Ministerien sind. Und eins davon ist das Umweltministerium und dort war ich. Und das war für mich auch ein Erlebnis, weil es das erste Mal war, dass ich in so einem quasi afrikanischen Ministerium war. Und das muss man sich vorstellen, wenn man das überträgt hier, sieht das aus wie so eine alte Schule, in die man reingeht, ja, die so ein bisschen zerfallen ist. Und es gibt zwar da so ein Sicherheits- und Pförtner und so, aber innen drin sieht es aus, ja, wie so eine zerfallene Schule. Ne? Und das ist natürlich erstmal okay, das ist das Umweltministerium. Und man sieht einfach sofort, wie das bei den meisten armen Ländern ist. Ich meine, die haben einfach kein Geld. So. Und natürlich wissen die wissen genau, was Klimawandel ist und die sehen auch genau, was mit ihrem Land passiert. Und die sagen einfach im Gespräch, hat der Verantwortliche dort für Klimawandel, hat mir gesagt, ja, aber wir haben halt kein Geld für die Anpassung. Also die reichen, also die Industrieländer und reicheren Länder haben Geld für die Anpassung. Man muss sich vorstellen, was heißt denn Anpassung? Nehmen wir mal unsere Küste, Nordseeküste, Ostseeküste. Also wir haben Geld, wenn der Meeresspiegel steigt, diese Küste zu schützen. Deutschland hat das Geld. Aber die, weiß nicht, hunderte Kilometer lange Küste von Benin zu schützen gegen den Klimawandel, das sind also Millionen, Milliarden vielleicht, die investiert werden müssen, um quasi da die Slums und ein paar Hotels zu schützen. Wer macht das? Dafür gibt es einfach kein Geld. Ja. Und Benin hat überhaupt, die haben quasi noch nicht mal eine funktionierende Müllversorgung. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld da in Anführungsstrichen übrig ist für die Anpassung. Mhm. Und das ist eines der schwierigen Probleme und das kann halt nur gelöst werden, indem, deswegen wird auf Klimakonferenzen jetzt diskutiert über die Hilfe von Industrieländern für Entwicklungsländer. Da wird ja von 100 Milliarden Euro pro Jahr gesprochen, die dann ab 2020 fließen sollen. Also da glaubt noch niemand so richtig dran. Aber das ist eigentlich der Plan, dass eben gerade für diese Anpassungsmaßnahmen diese ärmeren Länder Geld brauchen. Das ist alles eine Geldfrage. Und deswegen ist der Klimawandel eine Gerechtigkeitsfrage. Also die Menschen auf der Welt, die den Klimawandel quasi verursacht haben, oder die Länder, sage ich, die Menschen, die Länder, können sich auch am besten anpassen. Aber die, viele Hotspots des Klimawandels liegen im Süden, in Entwicklungsländern, und die haben den quasi nicht verursacht und können sich aber auch nicht anpassen. Das ist das Problem.
Gehen wir doch mal nach Europa, nach Frankreich, weil auch da spürt man die Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel im Westen des Landes im berühmten Weinanbaugebiet Saint-Emilion.
Genau, also beim Wein, das ist eine sehr sensible Pflanze. Und wenn da die Winter zu mild sind, also hat das eine Auswirkung auf den gesamten Kreislauf rundherum um der Pflanze. Zum Beispiel sterben Parasiten nicht so stark ab, wenn es im Winter nicht friert. Also das ist immer ein Beispiel. Das nächste ist aber, dass wenn die Sommer zu lang sind und die Sonneneinstrahlung zu stark ist, dann verändert sich die Weinnote. Dann steigt der Alkoholgehalt. Mhm. Dann gibt es mehr Zucker im Wein. Deswegen, man kann das ja auch schon sehen. Koste mal einen Wein aus Marokko oder Algerien, die sind sehr süß. Mhm. Und wenn man dann den Bordeaux dagegen hält, sind ja relativ trockene Weine, die französischen Weine. So, und das verändert sich gerade. Das heißt, die französischen Weine werden süßer. Ja? Und Spanien liegt da so ein bisschen dazwischen. Also je südlicher man geht, desto süßer. Und die Süße kommt aber in den Norden. So kann man das kurz zusammenfassen, was die Wetterveränderung oder die veränderte Sonneneinstrahlung oder die Hitze mit dem Weinreben macht.
Das heißt, der Bordeaux schmeckt irgendwann vielleicht ganz anders durch den Klimawandel in ein paar Jahren.
Genau, also der Bauer vor Ort, der Weinbauer, hat mir gesagt, also dass schon früher lagen sie beim Alkoholgehalt bei 11-12%, jetzt liegen sie bei 15%, das muss man sich mal vorstellen.
Okay, ja.
Genau, und sie versuchen natürlich diesen Zuckergehalt so niedrig wie möglich zu halten, weil das einfach nicht das Charakteristika vom Bordeaux-Wein ist. Also das würde quasi die gesamte, das ist ja Weltkulturerbe, Saint-Emilion und drumherum, und wenn sich da die Weinnote verändert, das ist für Frankreich quasi eine mittlere Katastrophe.
Und da kommen ja auch wirklich richtig teure Weine her, also berühmte, bekannte, teure Weine.
Genau, also er hat mir gezeigt, das Spannende war bei dem, das war jetzt kein super wohlhabender Weinbauer, weil ganz Saint-Emilion ist ja quasi so eine, ja, alles Weltkulturerbe, das heißt, alles ist heiliger Boden da. Und das ist eigentlich ein kleines Dorf, natürlich wahnsinnig touristisch, und die ganze Welt reist dahin. Sein Wein heißt Château Clos Cormier. Und man denkt mal, Château, wow, ja, da muss ja jetzt ein Schloss stehen. Dem ist aber nicht so, sondern er hat 6 Hektar und in der Mitte ist so ein kleiner Verschlag. Das war quasi so eine Art Scheune. Und da drinnen sind 6 große Edelstahlfässer, wo der quasi sein Wein gärt. Das ist sein Château.
Naja, gut.
Und seine Weine kosten aber auch nur um die 10 bis 15 Euro. Und dann hat er so rundherum gezeigt, das ist das Château, das ist da und da. Und dann meinte, ja, da drüben kostet die Flasche 200 Euro, und da drüben kostet eine Flasche 300 Euro. Und so, wow, okay. So, das sind so ein bisschen die Verhältnisse da. Das heißt, also das hat für den Nationalstolz und für das, also überhaupt das Kulturerbe für Frankreich ist der Wein unglaublich wichtig da. Ne? Das ist auch ein wahnsinnig großer wirtschaftlicher Zweig. Das heißt, wenn das irgendwie baden geht oder sich verändert, oder sagen wir mal, das wird alles nur noch dann im Norden angebaut oder so, das wird ein Problem.
Aber wie geht man damit um? Weil es scheint ja relativ unausweichlich, dass es wärmer wird, dass die Erde sich erwärmt, dass damit dann der Wein süßer wird. Also wie arrangiert man sich damit? Oder ist das dann einfach so, dass man irgendwann sagt, naja gut, dann schmeckt unser Wein halt dann in 20 Jahren so wie in Südspanien?
Genau, jetzt kann man sich vorstellen, ist genau die richtige Frage. Ne? Wenn die denken, oh Gott, der Wein ändert sich, natürlich sind die hellwach und wissen genau, was passiert. Mhm. Und Frankreich ist ein Industrieland, das heißt, sie haben die Ressourcen und die Möglichkeiten, sich anzupassen. Und ich war selbst überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass sie schon so weit sind. Mhm. Bin dann gefahren zum Nationalen Institut für Agronomieforschung. Das ist bei Bordeaux, ungefähr 20 Kilometer von dem Weinbauern weg. Mhm. Dort gibt es Mikrobiologen, die Tag und Nachts nichts anderes tun, als an den Weinreben zu forschen. Und zwar Weinreben zu suchen, die hitzeresistenter sind, die mit weniger Wasser auskommen und die trotzdem ungefähr dann die gleiche Note haben wie heute der Bordeaux. Mhm. Und das passiert auf zwei Wegen. Und zwar einmal bin ich da wirklich in so ein Gewächshaus reingeschleust worden. Da muss man sich so Plastikschuhe anziehen und wird durch alle möglichen Schranken da durchgelotst. Und alles ist abgedichtet. Das sind halt genveränderte Reben. Und damit nichts nach außen dringen, damit die Pollen nicht in die Umwelt kommen, ist da halt alles total clean. Mhm. Und dort wird mit Tomatenpflanzen experimentiert, die genverändert sind und die werden getestet auf Hitzebeständigkeit. Und man nimmt Tomatenpflanzen, weil Weinreben wahnsinnig lange brauchen, um überhaupt Früchte zu tragen. Ne? Die brauchen da bis zu 5-6 Jahren.
Mhm. Das heißt, wenn man umstellen würde quasi, dann dauert das eine ganze Weile, bis man wieder ordentliche Weintrauben hat, mit denen man auch noch Geld verdienen kann.
Genau. Man muss die also quasi erstmal alle testen, in Testreihen etc. Und dann irgendwann muss man die Reben testen und dann muss man die noch ausbringen und eine Umstellung der Reben, also auch dann vor Ort bei den Bauern, das dauert halt 5-10 Jahre, bis die dann richtig, deswegen sind die auch alle so alt da, ne? Und das ist nicht mal eben so, man pflanzt da immer eben eine andere Rebe an.
Also auch ein bisschen Risikospiel auf jeden Fall.
Definitiv, definitiv. Und was die jetzt auch schon machen, also vor dem Gewächshaus, und das fand ich auch spannend, haben Rebenzüchtung, also es ist nicht nur Genveränderung, sondern sie züchten auch und testen quasi marokkanische und spanische Rebsorten quasi auf dem Boden des Bordeaux, also von Bordeaux. Mhm. Ja, und da hat er mich durch die Reben geführt und gesagt, ja, das ist ja spanisch, marokkanisch, nordafrikanisch etc. Und der ist ganz gut und der wird dann so ähnlich, weil das kommt bei dem Wein ja auch viel auf den Boden an. Ne? Also es ist der die marokkanische Rebe schmeckt ja nicht genauso wie in Marokko natürlich. Hm.
Vielleicht reisen wir noch ein Stückchen weiter. In Florida bist du gewesen und da ist die Gefahr relativ groß, dass Regionen überflutet werden, weil der Meeresspiegel steigt. Und es kommt tatsächlich auch immer wieder zu Überschwemmungen. Was heißt das jetzt konkret? Also wie groß oder wie stark spürt man da die Auswirkungen des Klimawandels in der Region, in der du gewesen bist?
Ja, ich war quasi an einem der südlichsten Zipfel, ist nicht der südlichste, aber einem der südlichsten Zipfel der USA auf den Florida Keys. Es sind 200 Inseln, die quasi südlich von Miami liegen, an so einer Inselkette. Und man sieht schon, wenn man sich das auf der Karte anschaut, okay, die sind wahnsinnig klein und sehen schon von oben aus, als würden sie gleich versinken. Und die sind halt, viele sind mit einem Highway verbunden und der geht halt bis Key West. Und ich war selber überrascht, also heute ist das eine Riesentourismusregion. Wenn man da mit den Highway langfährt, links und rechts Luxusresorts, Cocktailbars, das boomt quasi. In den 60er Jahren war das so ein bisschen die Hippie-Hochburg, da sind alle es war so eine Art Outback für Leute, die gerne am Strand sitzen und kiffen und so ein bisschen ein anderes Leben führen wollen. Mhm. Heute sind es die Leute aus Miami, die Geld haben und sich dort einen Cocktail an den Strand packen. Und das verschleiert aber so ein bisschen das, was eigentlich passiert. Und das sieht man natürlich nicht immer. Und man muss auch wissen, wo. Also es gibt halt diese Überschwemmungen, die passieren, kommen durch verschiedene Sachen zustande. Also einmal gibt es den kontinuierlichen Meeresspiegelanstieg, der quasi langsam die Küsten erodiert. Und man kann sich vorstellen, die Küstenlinie bei 200 Inseln ist sehr groß. Mhm. Man kann nicht überall alles schützen. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt immer mehr so eine Springfluten, die King Tides. Mhm. Und die werden immer stärker und größer und tragen quasi das Meereswasser ins Innere der Insel. Also das heißt, es werden nicht nur die Straßen überflutet zu bestimmten Jahreszeiten und das immer mehr, sondern das Wasser fließt auch ins Innere der Insel. Und das ist gefährlich, weil dadurch quasi die Pflanzen versalzen. Mhm. Also der Boden versalzt, die Pflanzen sterben ab und auch die Süßwasserressourcen der Inseln sind dann stark gefährdet, also durch dieses Salzwasser, was da eindringt. Und da hat mich ein Umweltschützer rumgeführt und ich habe es nicht glauben können. Er hat mich da ins Innere von so einer Insel geführt, das ist Pine Key, heißt Kieferninsel auch. Mhm. Und da sind wir gefahren und plötzlich hörte die Straße auf und dann hat sich eine riesen, so eine Art Mondlandschaft aufgetan. Also sonst muss man sich vorstellen, es sind da schöne Palmen und alles ist grün und dieser blaue Himmel und es sieht ja aus wie ein Paradies so ein bisschen. Und dann plötzlich Stopp Und vor uns eine riesen, also es ist ausgetrockneter Boden, verdörrte Sträucher, tote Bäume und überall nur so eine Tentakeln von so einem schwarzen Mangroven. Das sind nämlich die einzigen, die noch halbwegs mit Salzwasser klarkommen.
Mhm.
Und der Rest, alles was Süßwassergehölze sind, waren quasi abgestorben. Und der meinte, ja, da ist so eine Springflut. Das ist so ein Bereich der Insel, wo die Springflut halt quasi, wo das Wasser reinschwappt und nicht mehr abfließen kann. Und dadurch versalzt das langsam. Mhm. Und versalzt die Insel quasi von innen heraus. Und er meint, dieses Phänomen findet immer häufiger statt. Und wir hatten ja auch diese Straßen gezeigt. Sie versuchen jetzt schon, diese Straßen anzuheben.
Mhm.
Ja, aber man kann natürlich nicht alle Straßen anheben, schon gar nicht die Grundstücke.
Ich wollte gerade sagen, was bringt es, wenn man die Straßen anhebt? Ja. Dann sickert das Wasser ja immer noch in die Grundstücke rein, ja.
Genau, und spätestens, wenn dann die Leute dann nicht mehr irgendwo hinkommen, weil ständig alles überschwemmt ist oder die Süßwasserversorgung zusammenbricht und da irgendwie mit Tanks Wasser rangefahren werden muss, dann wird es kritisch. Ne? Also deshalb müssen die nicht sofort einfach untergehen, sondern erstmal wird natürlich das Leben für die Menschen da unmöglich.
Jetzt ist mit Donald Trump, dem Präsidenten der USA, jemand da an der Spitze, der den Klimawandel und seine Folgen leugnet. Was sagen die Einwohner da in Florida, auf den Keys da? Gibt es da ein Bewusstsein für den Klimawandel? Weil die, sagst du ja gerade, sehen und spüren die Folgen ja eigentlich direkt.
Ja, also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also natürlich ist es so, Florida ist ein Klimaleugnerland. Das heißt, der Governor und die Regierung sind genauso ähnlich drauf wie Trump und leugnen den Klimawandel. Und ich habe auch vor Ort Leute getroffen. Ich war bei so einer Hausbesitzerversammlung, also vor Ort in der Gemeindebibliothek und habe da mit Leuten gesprochen. Und da habe ich auf sie den Klimawandel angesprochen und da waren einige dabei, die sagten, ach Quatsch, hat das mit dem Klimawandel zu tun. Die haben sich richtig beschwert über diese überschwemmten Straßen, waren total entsetzt und so. Nee, aber das hat ja gar nichts mit dem Klimawandel. Hä, nein, das ist ja die Brücke, die sie da gebaut haben und deswegen, keine Ahnung, haben irgendwelche anderen Ausflüchte gesucht, aber es war auf jeden Fall nicht der Klimawandel. Aber ich habe auch ganz andere Leute getroffen. Der Umweltschützer hat zum Beispiel gesagt, er hat sein Küstengrundstück verkauft und ist jetzt ins innere Insel gegangen, weil er weiß, da kann er länger wohnen. Das ist ganz pragmatisch. Die Präsidentin von dieser Hausbesitzervereinigung hat mir eine Story erzählt, die fand ich wirklich erstaunlich. Und zwar hat sie gesagt, ein junges Pärchen aus Deutschland hat ein Haus an der Küste gekauft, auf einen der Inseln, für $750.000. Also jetzt nicht wenig Kohle. Und die konnten da wochenlang nicht einziehen, weil halt der alles überflutet war. Also sie konnten noch nicht mal einziehen, ja, da ging es schon los, ja. Und dann hast du das Ding aber gekauft. Mhm. Gut, dann muss es schnell vielleicht einen anderen Dummen loswerden. Aber das heißt, das wird versucht, natürlich auf der einen Seite versucht die Immobilienbranche oder die Tourismusbranche noch ein bisschen zu verschweigen und so, naja, Schwamm drüber, da ist nicht so schlimm. Mhm. Weil natürlich wollen sie auch die Leute nicht vergraulen. Auf der anderen Seite versuchen sie schon mit Versicherungen und so weiter zu reagieren. Also es ist so, ja, auf so einer Schwelle gerade, ne?
Aber wie erklärst du dir, dass es dann doch noch so viele Leute gibt, wie die du getroffen hast oder zum Teil die du getroffen hast, die das nicht sehen wollen, die das nicht wahrhaben wollen? Woran liegt das? Wird da zu wenig drüber berichtet oder warum kommt das Thema Klimawandel da nicht an?
Genau, also ja, die Erklärung auch von den Leuten da, die das Problem sehen, ist, dass die amerikanischen Medien halt sehr wenig drüber berichten, beziehungsweise oft sehr konservativ und rechtsgerichtet sind und oftmals das Thema einfach nicht besprechen oder sogar Klimaleugner zu Wort kommen lassen. Und es gab eine Studie vom Jahr 2015, dass die großen Sender nur durchschnittlich 37 Minuten pro Jahr überhaupt über das Thema berichtet haben, also verschwindend gering. Und ist dann klar, dass die Leute nichts davon wissen und die kaufen sich jetzt nicht alle ständig irgendwelche Literatur über Klimawandel. Also man kann sich vorstellen, die Medien sind ja das einzige Sprachrohr, worüber man die Leute dann wirklich erreichen kann.
Jetzt beschäftigst du dich ja schon seit Jahren mit dem Klimawandel und mit den Folgen der Erderwärmung. Was antwortest du Menschen, die behaupten, es gibt keinen Klimawandel, die du sicher ja auch immer wieder getroffen hast, ne?
Klar, habe ich die immer wieder getroffen, aber ich hab ehrlich gesagt aufgehört, mit so Leuten zu diskutieren, sondern ich berichte lieber über die Gründe, warum es diese Menschen gibt und welche Interessen dahinter stehen. Das finde ich eigentlich viel spannender, als mit denen zu diskutieren, weil natürlich ist es so, ich bin Journalistin und keine Klimawissenschaftlerin und ich kann den Stand der Forschung referieren. Aber ich habe die Forschung ja nicht gemacht. So. Und klar, ich kann auch mit denen diskutieren, aber ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass es einfach nichts bringt.
Mhm.
Diese Leute sind aus bestimmten Gründen, lehnen die den Klimawandel ab. Es sind meistens halt rechte oder konservative Kreise. Mhm. Und die haben ihre eigenen Gründe, warum sie den Klimawandel ablehnen. Das liegt nicht daran, dass sie wirklich, vielleicht glauben sie manchmal auch wirklich, dass es ihn nicht gibt. Aber sie ziehen ja quasi bestimmte Quellen zu Rate, die einen bestimmten Hintergrund haben. Mhm. Und das machen sie nicht umsonst. Mhm. Und ich finde es halt ganz spannend zu sehen, warum das halt so auch im rechten Spektrum angesiedelt ist. Also wir sehen es ja hier, die einzige Partei in Deutschland, die den Klimawandel leugnet, ist die AfD. Mhm. Und das ist ja nun klar rechte nationalistische Partei. Es ist ähnlich wie Trump. Und das ist alles kein Zufall, dass das eben so eine Leute sind, die mit diesem globalen Problem Klimawandel nichts zu tun haben wollen. Mhm. Und das ist dieses Denken, wir wollen eigentlich zurück irgendwie, ich weiß auch nicht in welches Jahrhundert, weil eigentlich war es nie so, in ein sauberes Deutschland oder eine saubere Nation mit nur den Menschen, die schon immer hier gewohnt haben, obwohl das natürlich auch nicht stimmt. Mhm. Also irgendwie alles weiße, deutsche Kleinfamilie in unserem Deutschland, wo es kein Klimawandel gibt, wo es keine Migranten gibt. Es wird einfach alles negiert, was irgendwie Globalisierung ist. Mhm. Und der Klimawandel ist Teil der Globalisierung und wird deswegen quasi einfach mal negiert. Migration kann man nicht negieren, die wird einfach abgelehnt. Mhm. Klimawandel kann man negieren, wenn man möchte, weil der steht halt nicht an jeder Ecke, sondern da muss man halt ein bisschen was zu lesen, das muss man verstehen. Mhm. Das kann man auch erleben, aber man kann es auch leugnen. Und dementsprechend wird das halt einfach geleugnet. Und das finde ich schon spannend. Also ich finde, dass es da eine große Parallele gibt zwischen der Migrationsdebatte und der Klimawandeldebatte.
Wenn wir gerade in Deutschland sind, bleiben wir doch einen Moment hier. Auch bei uns sind Verbraucher immer aufgefordert, ihr müsst mehr für den Klimaschutz tun. Machen mittlerweile ja auch immer mehr Menschen. Es ist in vielen Köpfen im Bewusstsein angekommen. Ist das für dich der richtige Weg oder müsste da die Regierung eigentlich noch mehr tun, um die Erderwärmung zu bremsen oder beziehungsweise zu verringern?
Ja, natürlich lebe ich jetzt auch nicht so, dass ich versuche, meinen CO2-Fußabdruck möglichst groß zu machen. Natürlich versuche ich auch selber darauf zu achten und natürlich rede ich da auch viel mit Menschen drüber. Aber an sich finde ich das schwierig, weil wir sind jetzt ein bisschen an einem Stadium, wo die Politik halt immer nach unten sagt, Mensch, ihr könnt ja so viel machen und Verbraucher und jetzt achtet mal darauf und verzichtet darauf etc. pp. Und selber werden die Klimaziele nicht eingehalten in Deutschland und wird einfach nichts getan, um diese Transformation, die wir dringend brauchen, voranzubringen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, die Verantwortung quasi auf den Verbraucher abzuwälzen. Natürlich kann der Verbraucher auch was tun, aber dennoch wird er quasi die Klimakrise nicht alleine lösen, sondern das muss die Politik machen. Und das heißt, der Verbraucher muss vor allem dafür sorgen, dass er die Politik in die Verantwortung nimmt. Das ist schön, wenn ich sage, nee, ich fliege jetzt nicht dahin oder ich kaufe jetzt nur noch Bio oder so, ne? auch wenn es da nicht immer Bio ist, was wir alles wissen.
Ein schwieriges Thema.
Genau, Greenwashing und das ist natürlich auch ein Geschäftszweig geworden etc. Aber das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist wirklich, den Politikern zu sagen, hey, es geht irgendwie um unsere Zukunft, um unsere Kinder und ihr müsst jetzt handeln. Ne? Und das ist einfach stark blockiert. Ne? Und wir stehen jetzt an so einer Schwelle, wo es jetzt wirklich mal ernst werden müsste. Und das können nicht die Verbraucher lösen. Das muss die Politik lösen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir denken, wir sind hier wahnsinnig Vorreiter. Ne? Wir haben 30% erneuerbare Energien, aber im Stromsektor, muss man auch dazu sagen. Und alle anderen Sektoren sind über 90% noch fossil. Also wir reden seit 20 Jahren über die Wende in der Klimapolitik und wir reden über die Energiewende, wir reden über Dekarbonisierung. Aber was eigentlich bis jetzt passiert ist, ist so minimal, es ist erschreckend. Also wir reden wahnsinnig viel und nichts passiert. Und das ist das große Problem.
Ist das ein deutsches Problem? Oder wenn du jetzt in andere europäische Länder schaust, gibt's da Länder, wo es besser läuft oder wo man sich was abschauen könnte, weil es so ein gutes Beispiel ist?
Ja, es gibt schon Länder, die, sage ich mal, fortschrittlicher sind als und progressiver sind als Deutschland. Das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt aber auch Länder, die noch eine schwierigere Politik haben als Deutschland. Also in Europa kann man sagen, das Land, was besonders aktiv ist, ist Schweden. Die Schweden haben zum Beispiel seit 1991 schon eine CO2-Steuer. Mhm. Und zwar eine ziemlich hohe. Also wir wissen ja, dass dieses skandinavische Modell, dass sie generell sehr hohe Steuern haben und darüber halt quasi ihr Allgemeinwohl oder die allgemeinen Güter oder die öffentlichen Güter finanzieren. Mhm. Aber diese CO2-Steuer ist was Progressives, was die halt, wie gesagt, schon fast 30 Jahren haben. Sie haben viele erneuerbaren Energien, aber natürlich auch viel Wasserkraft. Also es kommt immer darauf an, woran man das misst. Ne? Oder wir haben Dänemark, auch ein nordisches Land, was führend ist bei erneuerbaren Energien. Wir haben halt wahnsinnig viel Offshore-Windkraft. Wohingegen wir zum Beispiel noch einfach einen Riesenanteil an Kohle haben, den wir einfach nicht loswerden. Ne? Und wo wir jetzt natürlich drüber diskutieren, aber es ist auch eben 5:05. Und langsam werden wir auch international nicht mehr für voll genommen, weil wir waren mal Klimavorreiter und jetzt erzählen wir hier irgendwie, ja, wir wissen noch nicht genau wann und ob und mit der Kohle und wann das zu Ende sein wird und so weiter. Also schwierig. Auf der Seite, wenn wir sagen, okay, wer sind die Schlimmsten in Europa? Und das ist jetzt so ein bisschen der Witz, der Treppenwitz. Und zwar, also eines der reaktionärsten Länder ist Polen. Das sind also vor allem die osteuropäischen Staaten, die so ein bisschen zurück sind. Das liegt natürlich auch an der finanziellen Situation. Sie sind natürlich, haben weniger Möglichkeiten als reiche Länder wie Deutschland oder Frankreich. Aber in Polen findet jetzt ab morgen die internationale Klimakonferenz statt. Zum dritten Mal. Und Polen ist so 80% von Kohlestrom abhängig. Also man muss sich vorstellen, also ein Land, was komplett eigentlich an diesem fossilen Tropf hängt, gibt zum dritten Mal die internationale Klimakonferenz. Also ist Gastgeber. Ne? Und das ist schon ein bisschen paradox. Ich meine, ist auch gut, vielleicht werden sie dadurch, aber man sieht nicht, dass sie wirklich progressiv werden dadurch. Also schwierig.
Die Klimakonferenz findet nächste Woche statt. Morgen geht es offiziell los. Heute treffen sich schon erste Parteien zu Gesprächen. Also es wird viel gesprochen werden. Es ist viel Raum für Gespräche. Was erhoffst du dir von der Konferenz?
Ja, soll man so sagen, mit der Hoffnung, ne? Also das wird natürlich, in der Konferenz wird jetzt die Klimakrise nicht gelöst, sondern was auf dieser Konferenz passiert, ist, wir haben bis jetzt einen Weltklimavertrag, der wurde 2015 quasi abgenickt und von allen Ländern bestätigt. Jetzt haben alle unterschrieben, aber im Endeffekt ist es ja nur quasi ein Papier, wo die Ziele draufstehen. Und was jetzt quasi seitdem, also seit 3 Jahren diskutiert wurde, ist das Regelbuch. Das heißt also, wie setzen wir die Ziele, die im Weltklimavertrag sind, denn eigentlich um? Wie sind die messbar? Wer macht was? Wer macht was wann? Wie kontrollieren wir das? Also es sind also sehr, sehr technische Fragen. Und am Ende geht es natürlich auch um Geld. Also was ich auch vorhin meinte, wie viel Geld geben wir den Entwicklungsländern für Anpassungen? Wer ist eigentlich verantwortlich für den Klimawandel? Das sind alles Fragen, die in diesem Regelbuch geklärt werden müssen. Weil der Weltklimavertrag ist nichts anderes als eine gute Absichtserklärung. Und der muss jetzt quasi mit Leben gefüllt werden. Und das Regelbuch ist jetzt nach 3 Jahren, soll jetzt fertiggestellt werden. Die Frage ist, ob das passiert. Also ich würde sagen, es ist ein Erfolg, wenn es passiert, aber trotzdem würde ich sagen, kann diese Konferenz auch nicht komplett zu einem Riesenerfolg werden, weil das Problem ist immer noch, und das sagen alle Klimawissenschaftler, alle Länder dieser Welt sind nicht on the track. Also das heißt, ihre Ziele sind viel zu niedrig und selbst wenn sie diese Ziele, die sie jetzt angegeben haben, einhalten, bis 2030 oder 2050, werden wir nicht auf diesen von den Klimawissenschaften proklamierten 1,5 Grad kommen. Also das werden wir einfach nicht schaffen, sondern die Länder müssen in den nächsten 12 Jahren zulegen, müssen ihre Ziele erhöhen. Und ob das passiert, wird nicht auf dieser Klimakonferenz entschieden.
Bist du eher optimistisch oder eher pessimistisch, was unsere Klimaziele und unsere Welt angeht in den nächsten 100, 200, 500 Jahren?
Ich glaube, wir stehen vor einer riesigen Veränderung und die fängt jetzt gerade erst an. Und diese Veränderung, diese Transformation, die wir vor uns haben, wir müssen uns vorstellen, also wir haben jetzt unsere ganzen Sektoren, habe ich vorhin gesagt, wir haben gerade mal beim Strom 30% Erneuerbare. In allen anderen Sektoren haben wir noch über 90% fossile Energie. Also Verkehr, Landwirtschaft etc. ist alles noch fossil. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir das komplett umstellen müssen, können wir uns vorstellen, was da gesellschaftlich für Kämpfe ausgetragen werden müssen. Und das denken wir mal nur für Deutschland, also ein Land, was Geld hat, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und dann kann man sich vorstellen, was da in den Lobbys, also es ist jetzt schon mit dem Kohleausstieg, ne, welche Interessen dagegen steht. Da stehen Sozialinteressen, da sind die Kohlearbeiter, die sich beschweren, auf der anderen Seite die Umweltschützer. Da geht es richtig um soziale Konflikte. Also das wird quasi sehr emotional und das werden sehr harte Kämpfe. Und ehrlich gesagt, es ist sehr schwer zu prognostizieren, wie das ausgeht, weil das hängt viel davon ab, welche Regierungen wir haben. Ob wir zum Beispiel irgendwann die AfD in irgendeiner Regierung haben, die dann einfach aussteigt oder das alles nicht mehr weitermachen will. Oder ob wir progressive Regierungen haben, die versuchen, das zu pushen und einsehen, okay, wir müssen jetzt wirklich mal aus der Kohle raus. Das liegt daran, wie sie auch alle anderen Länder machen. Weil wenn alle anderen Länder anfangen, plötzlich richtig viel zu machen, dann ziehen auch die nach quasi, wo es viele Probleme gibt. Weil sie sagen, okay, jetzt gehen alle in die Richtung, da müssen wir jetzt auch, da können wir jetzt nicht hinterher sein. Also es kommt auf diese globale Dynamik an. Und darauf baut ja auch so ein bisschen das Weltklimaabkommen, weil die Ziele ja alle freiwillig sind. Ob es wirklich in die Richtung geht, ob zum Beispiel auch die erneuerbaren Energien, die Preise noch so weit runtergehen, dass alle sagen, ja, das ist doch viel besser als Kohle, weil es einfach günstiger ist. Und es hängt davon ab, wie diese Lobbykämpfe ausgehen. Also ob die alten Industrien, die jetzt quasi am Absterben sind, einfach gehen. Mhm. Oder ob sie noch versuchen, bis zuletzt den letzten Cent aus der Kohle rauszupressen und nicht umstellen wollen.
Susanne Götze ist Journalistin aus Berlin, schreibt seit 2002 über Umwelt- und Klimathemen in Zeitungen und Magazinen wie der Freitag, Frankfurter Rundschau, Taz, Zeit, SZ oder Spiegel Online. Und sie hat ein Buch geschrieben, Land unter dem Paradies, Reportagen aus dem Menschenzeitalter. Falls ihr euch für das Thema interessiert, was ihr solltet, schaut da gerne mal rein. Da wird der Klimawandel auf jeden Fall greifbar und lesbar. Liebe Susanne, vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag dir noch.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.